Angedichtet, der Podcast für Lyrik und Kurzprosa. Von und mit Roger Otten und Anja Scheuermann.
Hermann Ungar, Colberts Reise, Teil 3. Die Reise wurde von Colbert in Gegenwart Modlitzkis in allen Einzelheiten vorbereitet. Diese Vorbereitungen dauerten viele Wochen. Es wurden Auszüge aus den Führern gemacht, die notwendigen Redewendungen alphabetisch geordnet und indiziert, zuletzt ein neuer Koffer von großen Dimensionen heimlich abends in die Kammer geschafft und mehrere Hand- und Reisetaschen zurechtgelegt. Dann wurde über die Menge der Wäsche, die Art und Zahl der Kleidungsstücke beraten und entschieden. Sie wurden in die Koffer gelegt. Endlich auch wurde der Tag der Abreise festgesetzt. Es sollte ein Mittwoch sein. Dieser Tag schien Colbert aus verschiedenen Gründen für den Beginn einer Reise am günstigsten. Samstag, Sonntag und Montag kamen nicht in Frage, da an diesen Tagen erfahrungsgemäß mehr Menschen reisten als sonst. Der Donnerstag war der Markttag der Stadt und also auch als Reisetag ungünstig. Freitags eine Reise zu beginnen mochte man, auch wenn man nicht gerade abergläubisch war, gern vermeiden, weil man ein Vorurteil haben kann, ohne daran zu glauben. Es blieb die Wahl zwischen Dienstag und Mittwoch. Und sie fiel auf den Mittwoch aus einem einleuchtenden Grund. Am Mittwoch war Frau Colbert den ganzen Tag sehr beschäftigt. Denn jeden Mittwoch kam schon am frühen Morgen eine Frau zur Reinigung der Wohnung und zum Waschen der Fußböden. Herr Colbert konnte hoffen, dass seine Frau an einem Mittwoch keine Zeit haben werde, sich allzu sehr um ihn zu kümmern und die Reise zu verhindern. Wenn er ihr auch am Mittwoch beim Mittagessen von seiner Abreise mit Modlitzki Mitteilung machen wollte, so war doch anzunehmen, dass sie an diesem Tage nicht so wie an gewöhnlichen Tagen Zeit und Lust haben würde, näher darauf einzugehen. Es würde ihr die Abreise des Gatten vielleicht erst am Donnerstag so recht bewusst werden. Wenige Tage vor diesem Mittwoch sagte Herr Colbert zu Modlitzki: »Wir werden zweiter Klasse fahren, Modlitzki, und das aus verschiedenen Gründen. Erstens ist es weniger anstrengend und wir sind am Ziel in besserer Verfassung. Und zweitens ist es wohltuend, in einer Gesellschaft zu reisen, die gebildeten Ständen angehört, eventuell auch Leute von Wissen und Erziehung kennenzulernen, deren Bekanntschaft sowohl nutzbringend als auch angenehm ist. Es pflegt auf Reisen oft so zu geschehen, hört man. Ich dachte zuerst daran, dass du dritter Klasse reisen könntest, aber ich wünsche mich nicht, von dir zu trennen, Modlitzki.« »Mir ist«, erwiderte Modlitzki, »als sei Ihr erster Gedanke angemessener gewesen, Herr Colbert. Ich gehöre nicht in die zweite Klasse, in der die den guten Ständen angehörigen Männer und Frauen reisen. Wer bin ich ohne Sie, Herr Colbert? Wollen Sie es überlegen? Soll ich an solche Dinge gewöhnt sein, wenn ich einmal allein bin?« »Allein?« fragte Colbert. »Nun, Herr Colbert, ich weiß, Sie werden meiner in Ihrem Testament nicht vergessen. Aber Sie können Frau Amelie nicht berauben. Sie sind ein reicher Mann. Sie reisen zum Vergnügen. Sie reisen zweiter Klasse, ich jedoch reise nicht, um die Dinge zu sehen, die Sie sehen wollen. Ich reise als Ihr Diener und Begleiter.« »Oh, mon cher, was für Reden, Modlitzki! Du reist wie ich, Modlitzki. Du wirst sehen, was ich sehen werde, alle Wunder von Paris. Dein Herz wird höher schlagen wie meines. Je suis ton père, Modlitzki. Bin ich nicht wie dein Vater?« Modlitzki verneigte sich. »Aber es will mir scheinen, Herr Colbert«, sagte er gemessen, dass ein Mann meines Standes nicht reist. Das Reisen ist für die Reichen ein Vergnügen. Ein Mann meines Standes reist aus Not oder, wie ich, in Diensten. Er soll bleiben, wo er geboren ist, denn da gehört er hin, will mir scheinen. Du sollst alles sehen, wie ich, Mudlitski. Ich weiß nicht, wie es mir zustünde, alles zu sehen, Herr Colbert. Ich bin von niedriger Abkunft. Sie wissen, dass mein Vater... Wozu sprichst du davon? Comme c'est horrible, Mudlitski. Es sollte vielleicht davon gesprochen werden, fuhr Mudlitski fort. Meine Mutter war blind. Sie wissen, wie sie erblindet ist. Sie wissen, dass mein Vater sie auf den Kopf schlug, dass sie das Licht verlor. Sie ist im Blindenheim. Ich unterhalte zu ihr keine Beziehung. Mein Vater tat es nicht ohne Grund. Er fand sie mit Herrn Kudernack, der behauptete, sie hierfür reichlich entlohnt zu haben. Man lachte sehr über Herrn Kudernack, denn meine Mutter war nicht schön und nicht sauber. Herr Kudernack lebt hier im Genuss seiner Renten. Er wäre ein guter Begleiter. »Mudlitski«, sagte Colbert, »Mudlitski!« »Ich wollte nur sagen«, und Mudlitski verneigte sich, »dass es mir besser anstünde, in der dritten Klasse zu reisen. Wenn Sie aber es anders wünschen, Herr Colbert, werde ich mich bemühen, die mir angemessene Zurückhaltung zu überwinden.« »Alles wird sich verändern«, sagte Colbert plötzlich wieder freudig. »Nous verrons, sobald du diese Wunder gesehen hast. Raphaels Madonnen, die Venus von Milo, das Schloss von Versailles und diese herrliche Stadt. Mon ami, wie viel reicher wird man doch durch solch eine Reise!« Der Tag, an dem Colbert mit Mudlitski abreisen sollte, kam näher. Colbert verließ kaum mehr die Dachkammer. Er saß bei den Koffern, die Mudlitski fertig gepackt hatte. Er war in ständiger Rührung und umarmte und küsste Mudlitski mehrmals. Mudlitski ließ es mit bescheidenem Widerstand geschehen. Colbert suchte in allen Taschen seine Notizen und Zusammenstellungen, die er fortwährend vergessen zu haben wähnte. Mudlitski nähte ihm das Geld in ein Säckchen ein, das Herr Colbert um den Hals tragen wollte. Colbert sprach ununterbrochen von Paris. Es schien Mudlitski manchmal wenig zusammenhängend. Am Abend des letzten Tages vor der Abreise weinte Colbert lange und haltlos. Mudlitski versuchte ihn nicht zu trösten. Bei dem, was jetzt erzählt werden soll, wird nicht versucht werden, den Dingen eine Erklärung zu geben. Sie geschahen unvermutet, und es ist wahrscheinlich, dass sie sich überhaupt nicht erklären und begründen lassen. Es soll einfach erzählt werden, wie an diesem entscheidenden Mittwoch während des Essens alles aufeinander folgte. Herr Colbert erschien pünktlich zu Tisch. Mudlitski war noch mit den Vorbereitungen an der Tafel beschäftigt. Herr Colbert setzte sich und nickte Mudlitski leise zu. Mudlitski sah, dass das Gesicht seines Herrn farblos war, so als sei alles Blut daraus gewichen. Frau Colbert sah es nicht, auch Amelie schien es zu entgehen. Der Löffel zitterte in Herrn Colberts Hand, als er ihn hinlegte, ohne von der Suppe gegessen zu haben. Von Zeit zu Zeit wandte sich Herr Colbert mit einem Blick zu Mudlitski. Mudlitski sah ihn unbeweglich an. Nach der Suppe richtete sich Herr Colbert auf. Er wandte sich an seine Frau, er sprach mit leiser Stimme:
»Écoutez, mon bijou, vous êtes ravissante aujourd'hui«, sagte er, »hören Sie, meine Liebe.«
Es hatte den Anschein, als wolle er seine Hand auf die Hand Milenas legen, aber er hielt auf halbem Wege an.
»Hören Sie, ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen. Ich verreise heute.«
Er sprach lauter, als wollte er sich durch den Klang seiner Stimme Mut geben.
Nach Paris, ma bonne.
Frau Colbert legte den Löffel aus der Hand und sah den Gatten stumm an. Herr Colbert bewegte sich unruhig auf seinem Sessel.
»Nach Paris«, sagte er. »Alles ist vorbereitet, ma chère. Hier, hier«, er suchte in den Taschen. »Hier sind schon die Fahrscheine, Mudlitzki. So spricht doch Mudlitzki.«
Mudlitzki blickte von einem zum anderen. Zuletzt blieb sein Blick auf Herrn Colbert hängen, dem der Schweiß auf der Stirn stand. Da lächelte Mudlitzki.
»Gestatten Sie mir zu bemerken, dass ich Ihre Aufregung nicht verstehe, Herr Colbert. So wichtig kann doch Ihr Louvre nicht sein, Herr Colbert. Mir gewiss nicht.«
Colbert sah ihn mit großen Augen an. Es schien, als verstünde er ihn nicht.
»Und weil ich gerade dabei bin, Herr Colbert, gestatten Sie, dass ich Ihnen noch etwas sage. Nämlich, dass ich mich entschlossen habe, nicht mitzureisen.«
Es ist kaum anzunehmen, dass Mudlitzki diesen Entschluss früher gefasst hatte als in diesem Augenblick. Er hatte früher auch zu Amelie nichts derartiges bemerkt. Colbert war in seinen Stuhl zurückgefallen.
»Mudlitzki«, sagte er tonlos. »Mudlitzki«.
Dann entstand eine tiefe Stille. In diesem Augenblick müssen in Mudlitzkis Kopf unerklärliche Dinge vorgegangen sein. Amelie erinnerte sich nicht, jemals in ihrem Leben wieder ein so grauenhaft verzerrtes und verkrampftes Gesicht gesehen zu haben, wie das Mudlitzkis in diesem Augenblick. In seiner rechten Wange hatte sich eine Sehne gespannt und zuckte leise. Seine starren Augen sahen Herrn Colbert böse an. Es ist nicht anders denkbar, als dass Mudlitzki in diesem Augenblick darüber nachgedacht habe, wie er Colbert aufs Tiefste verletzen könne. Niemand wird einen Grund hierfür erfinden können. Einen Augenblick lang ruhte sein Blick böse auf Amelie. Sie ließ die Augen sinken. Vielleicht dachte er daran, aufzustehen und Amelie vor den Eltern an den Brüsten zu fassen. Plötzlich lösten sich Mudlitzkis Züge und er brach die tiefe Stille, indem er sich auf eine Weise laut benahm, wie sie in diesem Hause höchstens in Herrn und Frau Colberts gemeinsamen Schlafzimmer erhört war. Dann erhob sich Mudlitzki und verließ ohne Gruß das Zimmer und das Haus. Amelie war errötet. Ein strenger Blick der Mutter hieß sie, sich entfernen. Colbert saß lange und unbeweglich und blickte geistesabwesend vor sich hin. Dann schüttelte er langsam den Kopf.
»Das ist der Hauch des Umsturzes«, sagte er tonlos.
Er fiel in Ohnmacht. Frau Colbert musste ihn mit Amelies Hilfe zu Bett bringen. Kurze Zeit darauf starb Colbert. Es scheint, dass er sich von dieser Enttäuschung nicht erholen konnte. Er war von allzu empfindsamem Wesen. Dies geschah im Jahre 1911. Man kann aber sagen, dass Colbert seine Reise, die er durch Mudlitzkis Schuld niemals antreten sollte, ein Jahr vorher begonnen habe. Die Inschrift auf seinem Grabstein wurde schon erwähnt.